no human being on earth can't understand that. Now, the degree to which you understand it, that's another story.
Kein menschliches Wesen auf der Erde könne das nicht verstehen. Nur wie viel man davon verstehe, das sei wieder eine andere Geschichte, sagte Lou Reed. Nicht zum Verständnis seiner eigenen Kunst, was ja wohl auch gepasst hätte. Er sprach hier über das Werk von Edgar Allan Poe, das auch er verstanden und bearbeitet hat. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell, der heute einlädt Take a Walk on the Wild Side. So viele andere mit ähnlicher Drogenkarriere wurden nicht älter als 27. Lou Reed aber kann das Erleben seines 70. Geburtstages feiern. Sein Gesicht ist ähnlich zerfurcht wie das von Keith Richards oder Iggy Pop, aber er ist offenbar auch ähnlich hart im Nehmen. Die Vita des zerknitterten, zerlebten, daueranarchistisch-avantgardistischen Überlebenden aus der Ära der Rocksauriere ist nicht minder durchzogen von Fastkatastrophen, Rock'n'Roll-Exzessen, künstlerischer Achterbahnfahrt und Raubbau an der eigenen Gesundheit, wie bei so manch anderem Rockstar, der für dieses krasse Leben mit dem Tod bezahlen musste. Als Gründer und Hauptsongschreiber der wegweisenden Band Velvet Underground hatte er schon zwischen 1967 und 1970 Rockgeschichte geschrieben. Seine danach folgenden Soloplatten wurden sehr kontrovers beurteilt. Da war von Zumutung die Rede, von faszinierend monströsen LP-Fehlgeburten, aber auch von großen urbanen Sittengemälden. So geht zum Beispiel sein Album Metal Machine Music von 1975 den einen als das unhörbarste Werk der Rockgeschichte mit 4 Seiten schierem Lärm, den anderen als avantgardistisches Experiment seiner Zeit weit voraus und ihm selbst übrigens als schlicht geniale Blaupause für spätere Stile wie Industrial und Noise Rock. Auch bei der Beurteilung seines neuesten Projekts Lulu, das spektakulär in Zusammenarbeit mit den Metal-Heroen von Metallica entstand, da scheiden sich die Geister. Doch der Hardcore-Rocker Lou Reed, der es gerne krachen lässt, gibt sich auch als Ästhet und sensibler Künstler, veröffentlichte 2 Bände mit Gedichten und Fotografien, schrieb Balladen mit Songtexten von literarischer Qualität, machte Ausstellungen mit eigenen künstlerischen Schwarz-Weiß-Fotos, schrieb Theatermusik, wirkte in Filmen mit und produzierte erst kürzlich Musik für eine Tai-Chi-DVD. Bei so viel Gegensätzlichkeit könnte man sich fragen, wer ist dieser Lou Reed wirklich? Diese Frage hat er sich auch selbst gestellt. Im Song Who Am I heißt es, manchmal frage ich mich, wer ich bin und wie viel Leben ich vertragen kann.
Sometimes I wonder who am I? The world seeming to pass me by. A younger man, now getting old. I have to wonder what the rest of life will hold. I hold a mirror to my face. There are some lines that I could trace to memories of loving you. A passion that breaks reason into I have to think, and I have to think it's stopping now. If reminiscence make me frown, one thinks of what one hoped to be, and then faces reality. I wonder who started all this.
Wer schuf die Bäume, den Himmel, die Stürme, den Schmerz? Ich weiß, dass ich gerne und viel träume und über andere Welten nachdenke, die nicht real sind. Ich möchte diesen Körper verlassen, um frei zu sein. So heißt es im Text dieses Songs Who Am I aus dem Album The Raven von Lou Reed, das nach Textmotiven von Edgar Allan Poe entstanden ist. Der Songtext endet mit der beunruhigenden Frage, womit all das Unheil anfing, und nennt als Antwort den Judaskuss, den Verrat und die gottlose Liebe, die uns von uns selbst entfernt haben. Im Covertext des Booklets zum Album, das 2003 erschien, fragt Lou Reed, warum tun wir, was wir nicht tun sollten? Warum lieben wir, was wir nicht haben können? Warum entwickeln wir Leidenschaften für genau das Falsche? Und was meinen wir mit falsch? Anlässe und Auslöser zu derlei Fragen gab es wohl schon seit frühester Jugend. Er sei schwer erziehbar gewesen und seine Eltern sollen versucht haben, ihn mit einer Elektroschocktherapie auf den geraden Weg zu führen, was offensichtlich nicht gelang, aber eine Art von Gesichtslähmung verursachte, weshalb sein Mienenspiel bis heute oftmals wie leblos wirkt. Obwohl er nicht gerade mit einem besonderen musikalischen Talent gesegnet war und weder als Sänger noch als Gitarrist im üblichen handwerklichen Sinne überzeugen konnte, wurde der am 2. März 1942 geborene Lou Reed genau dies, Sänger, Gitarrist und Songschreiber. Gemeinsam mit dem fast gleichaltrigen, nur 7 Tage später geborenen John Cale, einem aus Wales stammenden, klassisch ausgebildeten, an neuer Musik interessierten Bassisten und Violaspieler, gründete er 1964 die Garagenrockband The Primitives, aus der sich ein Jahr später Velvet Underground entwickelte. Protegiert von Andy Warhol stieg Velvet Underground binnen kurzem zum Darling der New Yorker Subkultur auf. Benannt nach einem Buch von Michael Lay zum Thema Sadomasochismus mit dem Titel The Velvet Underground, kreierte die Band in den beiden Jahren ihrer Zusammenarbeit mit Andy Warhols Factory eine aufregende Mischung aus experimentellem Rock, Proto-Punk und Pop-Art. Das Coverdesign des Debütalbums von The Velvet Underground and Nico, das 1967 veröffentlicht wurde, stammte von Andy Warhol und zeigte auf der Plattenhülle die berühmte Siebdruckbanane, deren Schale sogar abziehbar war. Dieses Bananencover machte die Band in der Popwelt sehr bekannt, auch bei Menschen, die den Musikinhalt nie gehört hatten. Aus dem Debütalbum von 1967 stammt der folgende Song I'm Waiting for the Man, geschrieben aus der Perspektive eines Käufers, der für $26 Stoff kaufen will, dafür nach Harlem gefahren ist und nun sehnlichst auf The Man, den Dealer, wartet. In der Rangliste der 500 besten Songs aller Zeiten, vom Rolling Stone Magazin 2004 veröffentlicht, belegte I'm Waiting for the Man Platz 159. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. I'm Waiting for the Man, geschrieben von Lou Reed, war einer der diversen Drogensongs von Velvet Underground. Die zur damaligen Zeit provozierenden Texte und verstörenden Musikelemente in den Underground-Songs der Band hatten einen großen Einfluss auf spätere Stilentwicklungen wie Punk, Grunge und Metal. Mit Metallica stand Lou Reed 2009 gemeinsam auf der Bühne aus Anlass seiner Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Und, weil das so gut lief, verabredete er danach eine Zusammenarbeit mit Metallica für ein Albumprojekt. Am 31. Oktober 2011 erschien das gemeinsame Album Lulu, textlich von Lou Reed erarbeitet, nach Motiven aus dem gleichnamigen Drama von Frank Wedekind. Die Kritiker zeigten sich nicht überzeugt von diesem als Hochzeit der Rockgiganten hochgepuschten Zusammentreffen von Lou Reed und Metallica. Nur die BBC fand in ihrer Albumkritik versöhnliche Worte. Das Album Lulu sei zwar keine leichte Kost, aber vielleicht fände es mit der Zeit das Lob, das es verdiene. Und Spiegel Online Kultur urteilte über Lulu wie folgt, Zitat: Metallica-Fans, die sich wünschten, ihre Lieblingsband würden immer und immer wieder das epochal brutale Meisterwerk Master of Puppets neu aufnehmen, sie werden Lulu hassen. Anhänger von Lou Reed, die sich daran gewöhnt haben, ihre generelle Misanthropie in den ausgemergelten Rockskizzen des prototypischen schlechte Laune New Yorkers zu spiegeln, werden Lulu hassen. Und alle anderen werden nur sehr schwer einen Zugang zu diesem auf 2 CDs verteilten Wahnsinn aus Gitarrenlärm, Geraune, Geschrei und Getrommel finden. Und dennoch, unhörbar oder unerhört, ist es eine der interessantesten Rockplatten, die in diesem Jahr erschienen ist. Denn Reeds Instinkt war richtig. Die Abscheulichkeiten seiner Lulu-Texte entfalten ihren ganzen Horror tatsächlich erst, wenn eine Band, die mit ihren ganz eigenen Abgründen aus Alkoholsucht und unterdrückter Aggressivität zu kämpfen hatte, mit all ihrer Kraft darauf losgelassen wird. Und noch ein Zitat aus diesem wirklich informativen und lesenswerten Artikel über Lulu von Andreas Borholte. Zitat: Wedekinds Stück handelt von einer Frau, die sich gegen die gesellschaftlichen Zwänge der wilhelminischen Zeit auflehnt, ihre Sinnlichkeit auslebt und ausspielt, aber die festgefügten Frauenbilder in den Köpfen der Männer letztlich nicht überwinden kann. Ein Freier, oft als Frauenhasser Jack the Ripper gedeutet, bringt sie und ihre lesbische Freundin am Ende um, zerfetzt Lulus Selbstermächtigung mit seinem Messer. Und wenn der Metallica-Sänger James Hetfield, der wenig von den Verhältnissen im Europa der vorletzten Jahrhundertwende weiß, aber alles über die scheinheiligen Moralvorstellungen in Kleinstadt Amerika, wenn er im Song Brandenburg Gate aus voller Kehle immer wieder Small Town Girl brüllt, dann schließt sich der Kreis von ganz allein. Es ist diese Entintellektualisierung, die Reduktion auf Trieb, Lärm und Horrorbilder, die diese Lulu zu etwas Besonderem macht.
I would cut my legs and tits off when I think of Boris Karloff and Kinski in the dark of the moon. It made me dream of Nosferatu, trapped on the Isle of Dr. Moreau. Oh, wouldn't it be lovely?
Brandenburg Gate ist einer der noch gut verkraftbaren Songs des Lulu-Albums. Viel Lärm um nichts überschrieb die Zeit ihre Albumkritik zur Lou Reed und Metallica-Kollaboration Lulu. Das Ergebnis der Zusammenarbeit sei selbst für abenteuerlustige Hörer eine unangenehme Herausforderung. Lou Reed sieht das natürlich ganz anders.
Not only did it do what it's supposed to, it did more than I would have dared dream of. It pushed me to the best I've ever been.
Die Zusammenarbeit mit Metallica im Album Lulu habe nicht nur seine Erwartungen erfüllt, sondern sei weit über das hinausgegangen, was er sich zu träumen gewagt hätte. Er sei zum Besten gepusht worden, was er jemals erreicht habe, sagte Lou Reed. Die Kritiker aber urteilen überwiegend negativ. Zitat: Das medial viel beachtete Werk, das allein durch seine bloße Ankündigung für Wirbel gesorgt habe, sei selbst für treue Fans eine Prüfung. Es einmal zu Ende zu hören, sei schon eine Qual, es ein zweites Mal zu versuchen, unvorstellbar. Die meisten Kritiker hatten auch schon 1967 ihre liebe Not mit dem ruppigen Sound und den anstößigen Texten des Plattenerstlings von Velvet Underground klarzukommen. Vom Sprengen der Hörgewohnheiten war die Rede, von radikalen Klangabenteuern und weißem Lärm, wie die Zeit 2006 über das 1967 veröffentlichte Debütalbum von Velvet Underground schrieb. 1967, im Jahre von Sgt. Pepper und dem Summer of Love, sangen fast alle anderen von Sommer und Glück, von Freiheit, Frieden und Liebe, verklausuliert auch mal von LSD und Marihuana. Aber niemand außer Lou Reed und Velvet Underground veröffentlichten einen Song mit dem Titel Heroin. Der Text verherrlichte das Spritzen von Heroin mit diesen Zeilen. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, aber wenn ich kann, versuche ich nach den Sternen zu greifen. Denn ich fühle mich wie ein Mann, wenn ich mir eine Nadel in die Vene stoße. Und ich kann euch sagen, die Dinge sehen danach völlig anders aus, wenn ich auf dem Trip bin und mich fühle, als wäre ich Jesus Sohn. Ich habe die große Entscheidung getroffen. Ich werde es darauf anlegen, mein Leben zunichte zu machen. Denn wenn das Blut zu fließen beginnt, wenn es in die Spritze quillt, wenn ich dem Tod ganz nahe komme. Und wenn ihr nichts mehr für mich tun könnt, auch nicht ihr süßen Mädels mit eurem süßen Gerede, dann könnt ihr alle mal eine Pause machen. Ich wollte, ich wäre vor 1000 Jahren geboren. Ich wollte, ich würde auf den dunklen Meeren segeln, auf einem großen, mächtigen Segelschiff, unterwegs von einem Land zum nächsten, im Matrosenanzug mit Mütze. Weg von der großen Stadt, in der ein Mensch nicht frei sein kann von all den Übeln der Stadt, von sich selbst und all den anderen. Heroin sei mein Tod. Heroin ist meine Frau und ist mein Leben. Denn ein Schuss in meine Vene führt ins Zentrum meines Kopfs. Und dann bin ich fein raus und tot. Denn wenn der Stoff zu fließen beginnt, dann ist mir alles egal. Dann kümmern sie mich nicht mehr, die Spießer dieser Stadt, all die Politiker mit ihrem Gekeife und alle, die sich gegenseitig fertig machen und all die Leichen, die haufenweise rumliegen. Denn wenn das Heroin in meinem Blut ist und das Blut in meinem Kopf, dann bin ich Gott sei Dank so gut wie tot. Eurem Gott sei Dank, dass ich nichts mitbekomme. Und Gott sei Dank, dass mir alles egal ist. And I guess that I just don't know.
I don't know just where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom. If I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. I wish that I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that. I'd put on a sailor's suit and a cap.
Drei verschiedene Fassungen, drei verschiedene Tonarten, doch ein und dasselbe Song, Heroin. Angespielt zunächst das Original von Velvet Underground aus dem Debütalbum von 1967, danach ein Ausschnitt aus einer Live-Version aus dem Jahre 1972, enthalten im Album Lou Reed Live in New York, und zum Schluss eine Live-Version aus dem Album Live in Italy von 1984. Zu dieser letzten Aufnahme schrieb Lou Reed in den Liner Notes: Zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug, jede Band kann das spielen. Und das ist es, was ich an meinen Songs mag. Du kannst den Intelligenzquotienten einer Schildkröte haben und kannst trotzdem einen Lou Reed-Song spielen. Das liebe ich am Rock'n'Roll. Jeder kann Rock'n'Roll spielen, mich eingeschlossen. Drei Akkorde reichen mir. Ich bin nicht daran interessiert, weitere Akkorde zu lernen. Ich will diese drei zur Meisterschaft bringen. Wenn die drei für John Lee Hooker gut genug waren, dann sind sie es auch für mich. Velvet Underground bot 1967 mit ihren düsteren, morbiden Songs das absolute Kontrastprogramm zum Summer of Love, war das genaue Gegenteil zur Hippie-Seligkeit von Love and Peace. Die Bedeutung von Velvet Underground geht bis heute weit über die Musik hinaus, was nicht nur an Andy Warhol lag. Václav Havel, der im letzten Dezember verstorbene ehemalige Präsident der Tschechischen Republik, war Schriftsteller und während der kommunistischen Herrschaft einer der bekanntesten Regimekritiker und Mitbegründer der oppositionellen Charta 77 in der damaligen Tschechoslowakei. Schon 1968 galt er als einer der Wegbereiter des Prager Frühlings und gehörte zu den Initiatoren der Samtenen Revolution von 1989. Václav Havel war auch Rockfan und begeisterte sich vor allem für Frank Zappa und Velvet Underground. Von einer Amerika-Reise Ende der 60er Jahre brachte Havel unter anderem die zweite Velvet Underground LP White Light, White Heat mit nach Hause und machte so die Musik von Velvet Underground befreundeten Künstlern und Musikern zugänglich. Kassettenkopien von Velvet Underground und Zappa LPs kursierten im antisowjetischen Untergrund und führten schließlich zur Gründung der tschechischen Band Plastic People of the Universe. Als die Musiker dieser oppositionellen Band verhaftet wurden, solidarisierten sich viele Künstler, Intellektuelle und Studenten mit den Inhaftierten. Dies war der Beginn einer breiten und aktiven Dissidentenbewegung, aus der heraus die Charta 77 formuliert wurde. Und dies war der Anfang vom Ende der kommunistischen Herrschaft in der damaligen Tschechoslowakei. Die gewaltfreie Revolution von 1989 ging in die Geschichte ein als die Samtene Revolution bzw. Velvet Revolution. Der Buchautor und Radiomann Karl Bruckmeier schrieb in seinem Buch Soundcheck unter Verweis auf Velvet Underground, dass sich die Tschechoslowakei, Zitat, in einer Velvet Revolution, wie sie passender nicht genannt werden könnte, von den stalinistischen Betonköpfen befreite. Václav Havel lud Lou Reed zum 20-jährigen Jubiläum der Velvet Revolution nach Prag ein und ehrte ihn und die außerdem geladene Joan Baez neben weiteren Künstlern mit den Worten: Diese Künstler sind bekannt für ihr freies Denken. Sie haben immer auf der Seite der Freiheit gestanden und viele von ihnen haben ihre Solidarität in dunkleren Zeiten ausgedrückt.
They call you ecstasy, nothing ever sticks to you. Not Velcro, not scotch tape, not my arms dipped in glue. Not if I wrap myself in nylon, a piece of duct tape down my back. Love fears the arrow with the 12 and I can't get you back.
Das Titelstück Ecstasy aus Lou Reeds Album vom Frühjahr 2000 über die Flüchtigkeiten von Ekstasen ist musikalisch überhaupt nicht ekstatisch angelegt, sondern eher entspannt und hat durch das Streicherarrangement schon fast eine kammermusikalische Ausstrahlung, für Lou Reed recht ungewöhnlich. Der mit Abstand populärste Song von Lou Reed darf hier zu seinem 70. Geburtstag natürlich nicht fehlen. Sein zweites Soloalbum Transformer, das im November 1972 erschien, hatte David Bowie im Stile des Glamrock produziert. Ähnlich wie Bowie gerierte sich auch Lou Reed zu dieser Zeit im Transvestiten-Look mit androgynem Gebaren, schwarz lackierten Fingernägeln, dunkler Sonnenbrille, mächtig viel Schminke und Plateauschuhen. Der dekadenten Halbwelt des Rotlichtmilieus und der Subkulturszene setzte er ein musikalisches Denkmal mit seinem ebenso provozierenden wie lakonischen Take a Walk on the Wild Side, mit der typischen auf- und abschwingenden Bassfigur, dem lasziven Sprechgesang, dem ironischen Chor der Colored Girls und mit diesem Text. Holly kam aus Miami in Florida, trampte quer durch die USA, zupfte sich unterwegs die Augenbrauen, rasierte sich die Beine und schon war er eine Sie. Sie sagte: Hey Babe, mach es auf die wilde Art. Hey Süßer, mach es mal auf die wilde Art. Candy kam von der Insel drüben, im Hinterzimmer war sie jedermanns Liebling. Aber sie verlor nie den Kopf, selbst dann nicht, wenn sie ihren Kopf zum Blasen hergab. Sie sagte: Hey Babe, mach's auf die wilde Art. Und die farbigen Mädchen machen du, 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 du. Little Joe machte nichts umsonst, jeder musste tief in die Tasche greifen. Ein schnelles Ding hier, ein schnelles Ding dort. New York ist der Ort, wo man sagt, hey Babe, mach's mal auf die wilde Art. Jackie ist voll auf dem Trip, hielt sich einen Tag lang für James Dean, dann ist sie wohl umgekippt. Valium hätte ihr vielleicht geholfen. Sie sagte, hey Babe, mach's mal auf die wilde Tour.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Diese perfekte New Yorker Halbweltballade habe Lou Reed später nur noch verhunzt, meint der Berliner Feuilletonist Christoph Meueler. Zitat: Lou Reed sollte es später nie mehr schaffen, dieses Lied live adäquat darzubieten. Mit einfallslos genudelter Gitarre als Saxophonersatz, dumpf haartrockigem Schlagzeug mit verkrampften Fill-ins, angeberischem E-Bass und vor allem mit seiner unpassend zittrig gerührten Stimme macht Reed dieses Lied immer wieder neu kaputt, so wie es eben seine Art ist. Zitat Ende. Dass Lou Reed seine alten Songs in Konzerten gerne laut, verzerrt und krachend spielt, hat auch damit zu tun, dass er seine alte aggressive Rockenergie gerne immer mal wieder aufleben lässt.
I can really aim it. I know how to use it. I have enough of that for that. I have enough of that for the next 112 years. I'll never run out of that. What fuels that one?
Auf die Frage, ob er noch immer diese Wut- und Power-Energie wie zu Zeiten von Velvet Underground wachrufen könne, antwortet Lou Reed, er könne das gezielt nutzen, er habe genug davon für die nächsten 112 Jahre. An diesen Gefühlen würde es ihm niemals mangeln. Lou Reed hält sich selbst für einen Rockliteraten und das ist ihm wohl auch nicht so ohne weiteres abzusprechen. Schließlich weisen seine Songtexte eine besondere poetische Qualität auf. 2006 veröffentlichte er einen Gedichtband unter dem Titel Pass Through Fire, The Collected Lyrics, mit seinen besten Songtexten aus 40 Jahren Kreativität. Doch seine Stellung als literarischer Songschreiber wurde von der Fachkritik bislang noch nicht gänzlich anerkannt. So bleibt er auch mit 70 in gewisser Weise ein Unverstandener. 1997 erschien eine Neufassung seines Liebesliedes Perfect Day aus dem Album Transformer von 1972, aufgenommen von einer Superstar-Riege als Benefizproduktion für die Hilfsorganisation Children in Need. Beteiligt an dieser Charity-Single waren David Bowie, Bono, Tom Jones, Elton John, Suzanne Vega, Emmylou Harris, Dr. John, John Armatrading, Boyzone und andere. Den Songtext hatten die Produzenten für das Kinderhilfswerk aber offenbar missverstanden. Das Objekt der Liebeserklärung war alles andere als jugendfrei. Die Geliebte, der Lou Reed den von ihm besungenen Perfect Day zu verdanken hatte, war nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus der getrockneten Milch des Schlafmonds. Natürlich hatte Lou Reed im Songtext nicht expressis verbis das Heroin als Grund für seinen Perfect Day genannt. Der Text hört sich harmlos an. Das ist so ein perfekter Tag. Ich bin froh, dass ich ihn mit dir verbracht habe. Alle Probleme haben sich verabschiedet. Du bringst mich dazu, mich selbst zu vergessen. Ich dachte, ich sei jemand anders, ein guter Mensch. Du hilfst mir, weiterzumachen, hältst mich bei der Stange. So lauten einige Textzeilen. Doch die Schlusszeile, die mehrmals wiederholt wird, kann einen dunklen, fast anklagenden Unterton nicht verheimlichen. Du wirst ernten, was du gesät hast. Doch die ersten Zeilen, die vom Sangria-Trinken im Park handeln und vom Tierefüttern im Zoo, lassen nicht erahnen, wer oder was Lou Reed einen perfekten Tag beschert hat.
Oh, it's such a perfect day. baby, you just keep me hanging on.
You just keep me hanging on.
Just a perfect day. Problems all left alone. A weekender's on our own.
It's such fun.
Oh, a perfect day.
Lou Reed war am Anfang und am Ende dieser Benefits-Aufnahme seines Songs Perfect Day kurz zu hören. Keiner der Verantwortlichen dieser Benefits-Single für das Kinderhilfswerk Children in Need hatte mitbekommen, dass die besungene Verursacherin des perfekten Tages alles andere als für Kinder geeignet war. Der geliebten Heroin war Lou Reed über viele Jahre verfallen. Spätestens seit seiner Liaison mit Lori Anderson, die er im Jahre 2008 auch heiratete, ist er drogenfrei, trinkt vorzugsweise Mineralwasser, ernährt sich natürlich gesund und schwört auf Tai Chi. So richtig gesund ist er allerdings nicht. Er ist zuckerkrank und muss immer wieder mal etwas zu sich nehmen, sonst wird er noch grantiger und ungnädiger, als er ohnehin schon ist. Journalisten, die die harte Aufgabe hatten, ihn zu interviewen, können davon ein leidvolles Lied singen. Auch das mag dazu beigetragen haben, dass Lou Reed nicht nur Freunde und Verehrer hat. Christoph Meuerler, so heißt ein Feuilleton-Redakteur der Berliner Jungen Welt, der nicht nur Lou Reed genüsslich in die Pfanne haut, sondern auch gleich seine Anhänger in Sippenhaft nimmt und sie ebenso niedermacht. Aus seiner gleichermaßen unsachlichen wie frech impertinenten und dennoch amüsanten Abkanzelei hier nun ein Zitat. Lou Reed-Anhänger sind faul, antriebsarm und eingebildet, aus Verlegenheit. Wer vom Leben nichts erwartet, liebt Lou Reed. Schüchterne Konformisten, die sich als Außenseiter begreifen, weil Lou Reed ihnen angeblich gesagt hat, abwarten und Alkohol trinken. Oder keinen Alkohol mehr trinken und trotzdem abwarten. Sie glauben, dass die Welt so schlecht ist, dass die beste Musik, die sie hervorbringt, noch schlechter sein müsste, eben Lou Reed-Musik. Kaum einer hat so rührend ins schlapp geschluderte und eklig verquetschte, missratene Platten gemacht wie er. Warum? Weil er weder singen noch Gitarre spielen kann, aber er glaubt, das wäre seine Berufung. Man muss ihn sich als glücklichen Luftgitarristen vorstellen. Er meint, Shakespeare oder Dostojewski zu ähneln, ist aber bestenfalls eine Dostojewski-Figur, und zwar Fürst Lew Nikolajewitsch Mischkin, besser bekannt als der Idiot. Immer alles falsch machen, immer falsch lachen und es dabei richtig krachen lassen. Und weil er dabei nie gestorben ist, hat er noch vor Punk den Rock'n'Roll völlig auseinandergenommen. Aus Versehen, so wie das aufgeweckte Kind das Radio zerstört, weil es wissen will, wo die Stimme herkommt. Zitat Ende. In diesem Pamphlet wird der arme Lou außerdem noch beschrieben als ein, Zitat, auf Platten völlig neben sich gurgelnder. Und er wird beschimpft als ein in Interviews irrquakender Rock'n'Roll-Idiot.
And as soon as they say Steve Buscemi, they'd be on the floor. Wow. On. I'm a hop frog. What do I know?
Aber damit soll es jetzt auch mal gut sein mit der Lou Reed-Beschimpfung, die natürlich völlig überzogen ist und wohl auch nicht so ganz ernst gemeint sein kann. Obwohl Lou Reed ausdrücklich auch selbst von einem Idioten sang, auf den er zu lange gehört habe. In diesem balladesk beginnenden Song Trade-In aus seinem Album Set the Twilight Reeling von 1996, dem vielleicht besten Album seines Spätwerks, heißt es weiter: Ich traf mein neues Ich um 8 Uhr morgens, das andere ging verloren. Ich will einen Umtausch, eine 14. Chance für dieses Leben. Wie konnte ich Filmen glauben? Wie konnte ich Büchern glauben? Aber vor allem, wie konnte ich auf solch einen offenkundigen Trottel hören? Ein Leben lang auf Arschlöcher gehört. Komisch, aber wahr. Also muss ich sie loswerden, sagte ich mir. Und das war's im Kramladen von der Mitfolger Rebell zum 70. Geburtstag von Lou Reed.
Man who knew me at 8 a.m. The other one got lost. The
It's not a trade-in, although I wouldn't believe the cost. I woke up crying as we said goodbye. Me and my old self each day vanished more and more as I became someone else. He actually was murdered. I'd taken him apart. But when I put him back together, I couldn't find his heart. It was resting underneath a chair in a bed of bright tin foil. If I pulled back the flaps, I could still see it beat. I could still hear his voice on call as I said, I want to trade in a 14th chance at this life. I met a woman with a thousand faces, and I want to make